Und jetzt kommt Birol zu einer nicht langweiligen Predigt.
Ihr kennt sicher alle, vielleicht nicht unter diesem Begriff, aber den Namen oder die Mentalität, die ich Vokabeltest-Mentalität nennen möchte. Ich musste früher Latein lernen in der Schule und Teil von diesem Unterricht war es, dass es jede Woche eine neue Lektion gab und man musste immer die Vokabeln für diese Lektion lernen. Meistens so 20 Lateinvokabeln pro Woche etwa mussten wir lernen. Und immer am Anfang von der Woche gab es einen Vokabeltest. Ja, da mussten wir die alle lernen. Und dann Anfang der nächsten Woche gab es den nächsten Vokabeltest. Und so durchs ganze Schuljahr durch. Jetzt war ich nicht vielleicht immer der fleißigste Schüler und da hat sich so diese Vokabeltest-Mentalität eingestellt. Nämlich immer am Ende von der Woche hat man geguckt, was müssen wir denn bis nächste Woche lernen? Und dann geguckt, so ja, okay, Forum ist einfach, Marktplatz, ja, so 2, 3 sind meistens einfach, die kennt man so aus dem Deutschen irgendwie und den Rest, das mache ich dann am Wochenende. Und dann kam und ging das Wochenende und Anfang der nächsten Woche war immer noch nichts gemacht und dann, meine Eltern wissen das eigentlich, das dürft ihr jetzt nicht so schockiert gucken, und dann am Anfang vor dem Vokabeltest, 10 Minuten vor dem Unterricht, standen dann alle mit den Vokabelbüchern vor dem Klassenraum und haben noch schnell versucht, so viel wie möglich in den Kopf reinzuprügeln, dass es noch gerade hält für den Vokabeltest, der dann immer am Anfang der Stunde geschrieben wurde und dann haben wir gehofft, es bleibt noch drin und man schafft es irgendwie. Und ich habe auch nicht draus gelernt. So, man kann ja sagen, ne, nach dem ersten Mal hat man verstanden das Problem. Aber nee, diese Vokabeltest-Mentalität, die saß so tief, das hat sich über Jahre gezogen. Also, ja, meine Lehrer sind ein bisschen an uns verzweifelt. Irgendwann gab es dann Wörterbücher im Unterricht und dann war das Thema war dann auch gegessen. Dann durfte man immer nachschlagen. Aber es hat sich so lange gezogen, so diese Vokabeltest-Mentalität. Und irgendwie kann man die ja biblisch auch begründen, oder? Man hat doch schon Jesus gesagt, ich lese mal vor, in der Bergpredigt. Macht euch keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen, welche Vokabeln sollen wir lernen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Lädt doch eigentlich dazu ein, oder? Zu sagen, Vokabeltest ist das Problem von morgen. Heute hat der Tag schon seine eigene Plage. Aber ihr versteht natürlich, ganz so kann es ja nicht stimmen, oder? Es ist ja nicht so gemeint. Also irgendwo stimmt ja was nicht. Aber mir ist aufgefallen, dass wir manchmal, und ich glaube, da diese Vokabeltest-Mentalität sich manchmal auch einschleicht in Dinge, die gar nichts mit Vokabeltests zu tun haben, aber so ein ähnliches Denken irgendwie provozieren. Nämlich immer dann, wenn es um Verheißung Gottes geht, dann haben wir manchmal eine ähnliche Mentalität, die sich einschleicht. Dass wir sagen, wird schon irgendwann kommen, ne? Kommt ja. So, sorg dich mal nicht drum, der Herr macht's. So diese Vokabeltest-Mentalität. Und ich will heute mal, dass wir das ein bisschen auseinanderklamüsern. Wenn du eine Verheißung für dein Leben bekommen hast, was ist deine Aufgabe vielleicht da drin? Heißt es, du lehnst dich zurück und sagst, der Herr wird's tun? Oder musst du vielleicht selber auch irgendwas tun? Dabei hast du vielleicht eine Aufgabe in dieser Verheißung. Und dass wir das mal ein bisschen auseinanderklamüsern. Wo beginnt Gottes Souveränität? Oder wo hört sie auf und wo beginnt unsere Verantwortung, die wir darin tragen? Und wenn wir das mal anschauen, dann müssen wir erst eine Unterscheidung treffen. Nämlich, wir sehen in der Bibel, die ist ja voll mit Verheißungen. Das ist nicht persönliche Verheißungen, aber Verheißungen, die zum Beispiel allen Christen oder der ganzen Menschheit sogar gelten. Oder sogar der ganzen Schöpfung. Und ganz viele von diesen Verheißungen, die sind nicht optional. Die werden eintreten, egal was du oder ich tun. Die kommen garantiert. Völlig egal, ob du lernst, ob du nicht lernst, ob du in der Bibel liest oder nicht, ob du die kennst oder nicht, die treten definitiv ein. Also da grundsätzlich Gottes Wort ist immer zuverlässig. Und es ist garantiert so, wie er sagt. Das ist Gottes Souveränität. Ich lese mal eine Verheißung zum Beispiel aus der Offenbarung. Offenbarung ist natürlich voll von diesen. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, das ist vergangen. Das ist eine Verheißung. Und die gilt sicher. Da können wir nichts dran ändern. Da kann auch Satan nichts dran ändern. Absolut niemand hat einen Einfluss auf diese Verheißung. Die wird so in Erfüllung gehen. Die Beschreibung vom Himmel, ja, wie es im Himmel sein wird. Da wird Gott wird bei seinem Volk wohnen. Er wird alle Tränen abwischen. Da können wir uns einfach drauf stützen. Da kann man sich einfach zurücklehnen und sagen, der Herr wird so tun. Und es gibt aber dennoch Prophetien, die nicht einfach so in Erfüllung gehen, egal was passiert. Und vielleicht die aus meiner Sicht eindrucksvollste Geschichte dieser Art ist in der Apostelgeschichte im 27. Kapitel. Das ist fast gegen Ende. Die, die sich in der Bibel gut auskennen, die wissen, dass Paulus wurde verhaftet und wird nach Rom gebracht auf einem Schiff oder soll nach Rom gebracht werden auf einem Schiff und dort vor Gericht gestellt werden von dem Kaiser. Das Schiff gerät aber in schweren Sturm und der über viele Tage anhält, dieser Sturm, und die Matrosen und die Soldaten, die bei Paulus dabei sind und den anderen Passagieren, denen sinkt schließlich der Mut. Und die verzagen eigentlich am Leben, weil sie denken, bald geraten sie in Schiffbruch und sie werden alle ertrinken. Und dann aber passiert Folgendes. Und zwar heißt es, niemand war mehr imstande, etwas zu essen, bis Paulus schließlich vor die Schiffsmannschaft trat und sagte, ihr Männer, man hätte auf mich hören und nicht mehr weiterfahren sollen, nachdem wir einmal auf Kreta angelegt hatten. Dann wären wir gar nicht erst in diese Gefahr geraten und all der Schaden wäre uns erspart geblieben. Also, ich habe es euch doch gesagt. Aber nachdem jetzt alles so gekommen ist, fordere ich euch auf, lasst den Mut nicht sinken. Denn nicht ein einziger von euch wird umkommen. Nur das Schiff ist verloren. Letzte Nacht trat nämlich ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, zu mir und sagte, Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten. Gott hat bestimmt, dass du vor dem Kaiser erscheinen sollst. Und deinetwegen wird er allen, die mit dir auf dem Schiff sind, das Leben schenken. Also Paulus hat eine ganz klare Verheißung Gottes bekommen. Eine Vision sogar, eine Engelsvision erscheint ihm. Und der Engel sagt ihm, fürchte dich nicht, das Schiff geht unter, aber alle, die auf dem Schiff sind, werden überleben. Kein einziger wird sterben. Das ist, vielleicht als Zwischenschritt, wenn ihr jemals eine Verheißung bekommt für euer Leben, der erste Schritt ist natürlich immer das Prüfen, ist das wirklich von Gott? Weil wenn du dich auf eine Verheißung stützt und die ist gar nicht von Gott, dann bringt es dir gar nichts. Die ist ja nur so belastbar wie die Person, wo die Verheißung herkommt. Also der erste Schritt ist immer prüfen, an der Schrift prüfen, durch Geschwister bestätigen lassen. Gerade Sachen, die riskant sind, ist gut immer die von mehreren Leuten zu hören. Wenn ihr von verschiedenen Leuten einen Eindruck bekommt, der eine bestimmte Richtung zeigt. Also erstens immer prüfen. Jetzt hat aber Paulus hier ja eine Engelsvision gesehen. Also viel klarer und deutlicher geht es ja eigentlich nicht. Der Engel sagt ganz klar, ihr werdet alle überleben. Keiner wird umkommen. Also klare Verheißung, oder? Kann man auch ein bisschen schwimmen gehen vielleicht. Oder vielleicht machen wir noch ein bisschen Ausflug woanders hin. Also eigentlich ist doch jetzt klar, wir werden alle überleben. Aber die Geschichte geht weiter und da nimmt es eine interessante Wendung. Und zwar passiert Folgendes, dass der Sturm als nächstes noch schlimmer wird, noch mehr zunimmt. Und dann heißt es, die Matrosen warfen das Lot aus und maßen eine Wassertiefe von 20 Faden. Eine kurze Zeit später warfen sie das Lot noch einmal aus und maßen 15 Faden. Also das Wasser wird immer seichter, wo sie fahren. Und jetzt packte sie die Angst, wir könnten irgendwo vor der Küste auf ein Riff auflaufen. Sie warfen vom Heck des Schiffes 4 Anker aus und wünschten sehnlichst den Tag herbei. Und in ihrer Verzweiflung machten sie sogar einen Versuch, das Schiff zu verlassen und zu fliehen. Unter dem Vorwand, sie wollten auch vom Bug aus Anker ausbringen, ließen sie das Beiboot zu Wasser. Doch Paulus, das ist das Wichtige, doch Paulus warnte den Hauptmann und die Soldaten: Wenn diese Männer nicht auf dem Schiff bleiben, habt ihr keine Chance, gerettet zu werden. Da kappten die Soldaten die Taue des Beibootes und ließen es davontreiben. Also obwohl vorher in der Engelsvision eine klare Zusage gab, ihr werdet alle überleben, sagt Paulus, wenn diese Männer das Schiff verlassen, dann haben wir keine Chance, gerettet zu werden. Also offenbar gibt es bei Verheißungen doch obwohl die Verheißung gilt, ist es nicht egal, was wir tun. Ja? Sondern es ist sogar ganz wichtig, was wir tun. Wir können Verheißungen zerstören, wenn wir uns falsch verhalten, wie in diesem Fall. Paulus sagt, es wurde zugesagt, aber wenn diese das Schiff verlassen, dann sterben wir. Also es gibt eben doch einen Moment in Prophetien, einen bestimmten Aspekt, der von uns abhängt. Und das sehen wir im Alten Testament, sehen wir das immer wieder. Mancher könnte im Alten Testament bei den Propheten besonders kapitelweise lesen über Gericht, was über Israel kommen wird. Ganz viele, viele Kapitel. Und irgendwann aber steht auf einmal, aber wenn ihr umkehren werdet, dann wird all das nicht in Erfüllung gehen. Also auf einmal eine Bedingung doch dran, wo der Herr sagt, ich möchte mit euch gnädig sein. Diese Dinge werden alle passieren, aber wenn ihr umkehrt, dann passiert das nicht. Also es gibt manchmal Bedingungen, die sogar ganz explizit genannt werden. Es gibt so einen Vers, den liest man auf Postkarten ganz oft. Es gibt ja so christliche Postkarten und da stehen oft irgendwie erbauliche Bibelverse drauf. Und ist nicht mal ein ganzer Vers, muss man ehrlicherweise sagen, aber einer, der sehr oft irgendwo steht, ist dieser Satz, ich bin der Herr, dein Arzt. Ah, geht runter wie Öl, oder? Ich bin der Herr, dein Arzt, einfach schön. Und dann steht drunter 2. Mose 15, Vers 26. Und es ist auch ein gutes Beispiel genau dafür. Das ist eine Verheißung, die gegeben ist. Der Herr ist unser Arzt. Aber ehrlicherweise müsste da stehen, die letzten Wörter von 2. Mose 15, 26. Denn wie lautet denn der ganze Vers? Der ganze Vers lautet: Wirst du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen und tun, was recht ist vor ihm und merken auf seine Gebote und halten alle seine Gesetze. So will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Klingt ganz anders. Ja, ist aber nicht so schön für so eine Postkarte. Aber könnt ihr ja mal hinten draufschreiben. Also es ist nicht egal, was wir tun. Ja, darauf will ich hinaus. Es ist überhaupt nicht egal. Bei Verheißung ist es gibt Verheißungen, da ist es egal. Aber es gibt die allermeisten, würde ich behaupten, Verheißungen, da hängt sehr wohl viel von unserem Verhalten ab. Die Frage ist, wie kriegen wir das jetzt beides zusammen? Wie macht das zusammen irgendwie Sinn? Das macht einfach so Sinn. Am Ende hängt alles von Gott ab. Gott ist souverän in seinem Tun. Was Gott möchte, was geschieht, das wird auch geschehen, immer ohne Ausnahme. Aber ein Teil von Gottes Willen ist, dass wir beteiligt werden an dem, was er tut. Er will nicht, dass du willenlos bist und er hat alles schon vorbereitet und du schwimmst da nur noch in diesem reißenden Strom der Ereignisse. Sondern was er möchte, ist, dass du einen Anteil hast daran. Du sollst mit am Ruder stehen, mit das Schiff lenken. Und deswegen, weil Gott es möchte, haben wir einen Anteil daran. Deswegen legt er manche Dinge in unsere Verantwortung. Und dann hängt es eben davon ab, dass wir sagen, okay, ich will das. Ich will diese Verantwortung wahrnehmen. Ich will das mich einsetzen. Ich will mich auf diese Verheißung stützen, aber ohne die Hände in die Hosentaschen zu tun, ohne nichts zu tun praktisch. Einfach zu sagen, ja, der Herr hat es ja verheißen. Dann soll es mal passieren. Sonst zu sagen, nee, weil du es verheißen hast, deswegen jage ich dem nach. Also dass die Verheißung Gottes nehmen als Stütze, um darauf zu bauen, aber nicht in die Untätigkeit, sondern in die Verantwortung trotzdem zu treten, die wir auch haben. Es gibt viele gute Geschichten, die man da erzählen könnte. Ich mal eine Geschichte erzählen. Es gab einen Missionar, der hieß John Eliot. Der wurde im 17. Jahrhundert in England geboren und ist schließlich als Missionar in die USA ausgewandert. Damals noch die neue Welt, relativ frisch entdeckt und noch die Kolonisation war noch am Laufen. Und John Eliot kam irgendwann in Kontakt mit den Wampanoag-Indianern. Ein relativ kleiner Indianerstamm mit einer sehr lokalen Sprache nur, die keiner sonst gesprochen hat. Und der John Eliot, der hatte das aber stark auf dem Herzen. Er hat für sich den Ruf empfunden, er soll zu diesen Indianern gehen und missionieren. Er soll denen das Evangelium bringen. Er soll ihnen von Jesus erzählen. Und weil es aber nun mal keinen Dolmetscher gab, weil es kaum Kontakt auch zu diesem Stamm gab, hat er sich also hingesetzt und hat angefangen, die Sprache zu lernen. Also hat sich die Sprache selber beigebracht. Und schließlich auch einen Dolmetscher gefunden, der ihm so ein bisschen dabei helfen konnte, die Sprache zu lernen. Und ist dann irgendwann hat er allen Mut zusammengenommen und ist zu diesen Wampanoag-Indianern gegangen und hat ihnen gepredigt, hat ihnen von Jesus erzählt. Und er hat später erzählt, dass diese erste Predigt, die er hatte, diesen ersten richtigen Kontakt, das Einzige, was er von denen, naja, gab so zwei Reaktionen. Die einen waren sehr gelangweilt und die anderen haben es abgelehnt, was er gesagt hat. Also war eine niederschmetternde Erfahrung, hat überhaupt nicht funktioniert. Keiner hat zugehört, keiner hat sich dafür interessiert. Und da hätte es ja John Eliot ja sagen können, naja, der Herr hat es wohl nicht gewollt, habe ich mich vielleicht verhört. Oder wenn es sein soll, dann wird es schon irgendwie passieren, der Herr wird es machen. So, und dann einfach nichts mehr tun und warten. Vielleicht kommen die Indianer ja zu ihm. Aber das hat John Eliot nicht gemacht. So, was er gemacht hat, ist, wegen dieser Erfahrung hat er sich hingesetzt und im Gegensatz zu mir damals bei Latein hat er richtig gepaukt und hat die Sprache super, super gut gelernt, dass er irgendwann absolut fließend das sprechen konnte und hat weiter gepredigt. Und irgendwann haben sich die ersten Indianer bekehrt. Die wurden dann von den Menschen dort Praying Indians, die betenden Indianer genannt. Das ist ein poetischer, schöner Ausdruck, finde. Er hat die Sprache irgendwann so gut gelernt, dass er eine Schriftsprache dafür entwickelt hat, weil die eigentlich keine Schrift hatten, um die Bibel auch zu übersetzen. Er hat dann die ganze Bibel übersetzt und es ist tatsächlich die erste Bibel, die in den USA gedruckt wurde, war die Eliot Indian Bible. Also diese Bibel, die er übersetzt hat. Die erste Bibel auf dem neuen Kontinent. Und hat die verteilt unter die Indianer. Und da wurde diese Verheißung, die er hatte für die Indianer, die wurde wahr. Aber weil er sich voll reingehängt hat, weil er voll darauf gebaut hat, er hat gesagt, Herr, du hast mir doch eine Berufung gegeben für diese Menschen und ich baue darauf, dass das wahr ist. Ich hänge mich da voll rein, weil ich sehen will, dass diese Verheißung wahr wird. Und so wurde sie wahr. Und so kommt das zusammen. So kommt es einerseits zusammen, dass Gott etwas verheißen hat und er souverän ist in seinen Verheißungen, aber andererseits wir trotzdem auch in die Verantwortung von ihm genommen werden, daran mitzuwirken an diesen Verheißungen. Wie gesagt, davon unausgenommen natürlich, dass es Verheißungen gibt, an denen wir zum Glück gar nichts dran drehen können. Der Herr wird wiederkommen, egal was wir machen. Vielleicht ändert sich der Zeitpunkt ein bisschen, aber dass er wiederkommt, steht fest. Die Frage ist natürlich, woran erkenne ich den Unterschied? Woher weiß ich jetzt, welche Verheißungen sind denn jetzt ganz sicher und bei welchen muss ich doch irgendwie was machen? Naja, schwierig zu sagen. Ne? Also, weil es steht halt nicht immer dabei. Bei Paulus, wenn man die Apostelgeschichte liest, da stand es gar nicht. Der Engel hatte da nichts von gesagt, nur wenn ihr auf dem Schiff bleibt. Das hat Paulus irgendwie selber gewusst in dem Moment. Grundsätzlich würde ich sagen, es ist die beste Idee, wahrscheinlich die weiseste Idee, erstmal sich so zu verhalten, als würde es von uns abhängen. Weil dann machst du schon mal nichts falsch. Wenn es doch nicht von dir abgehangen hat, dann ist ja alles gut, dann passiert es ja sowieso. Aber wenn es doch eben auch deine Verantwortung und meine ist, dann ist es gut, erstmal danach zu handeln. Und am letzten ist es natürlich, ich denke, das wichtigste Prinzip, Gott kennenzulernen. Umso mehr wir Gott kennenlernen, umso mehr verstehen wir, was sind seine Verheißungen, die auf jeden Fall in Erfüllung gehen. Dinge, die er einfach tun wird, weil das seinem Wesen entspricht und Dinge, wo er aber möchte, dass wir mitmachen. Eine Konstante, das ist der letzte Punkt noch, eine Konstante, die fehlt in dieser Gleichung, ist Gottes Gnade. Und mit der müssen wir immer rechnen. Wenn wir nur bei diesem bisher stehen bleiben würden, dann sähe es immer noch ziemlich unangenehm aus. Dann wäre es unbequem, unsere Situation. Weil es würde bedeuten, wir haben zwar Verheißungen, es gibt welche, die sind ganz fest, aber es gibt auch viele, die von uns abhängen. Und wenn wir mit anderen Worten Fehler machen, dann können die ja auch hinüber sein, die Verheißung. Ja, vielleicht hätte John Eliot irgendwie sich mal richtig blöd irgendwie angestellt und dann wäre das halt vorbei gewesen mit den Indianern. Das wäre dann möglich. Und deswegen müssen wir die Gnade Gottes noch mit reinnehmen, um wirklich zu verstehen unsere Situation. Nochmal den 2. Mose 15, 26. Ihr habt ja gelesen, also ich habe es ja vorgelesen, was da alles dranhängt. Also man muss was auf die Stimme Gottes hören und tun, was recht ist vor ihm und seine Gebote halten und alle seine Gesetze. Die Verheißung wäre so ja total Käse, weil die hat ja nie jemand erfüllt. Was für eine Verheißung, die bringt ja niemandem was. Denn nur bei Jesus hätte sie sich erfüllt. Er ist der Einzige, der alle Gesetze gehalten hat, alle Gebote, dem Herrn immer gehorcht hat. Aber wir sehen ja in der Schrift, es gibt ja Menschen, die geheilt werden, obwohl die das nicht tun. Und darum ist es wichtig, dass wir Gottes Gnade in dem Ganzen niemals vergessen. Egal, was du für eine Verheißung auf deinem Leben hast. Ich glaube, wenn du nicht vom Herrn weißt, dass du nichts tun solltest, dann tu lieber was. Arbeite aktiv daran, dass die Verheißung Gottes in Erfüllung gehen. Aber sag niemals, das ist zu spät dafür. Sag niemals, jetzt habe ich es vermasselt, jetzt geht's nicht. Weil den Herrn seine Berufung nicht gereuen, auch seine Verheißung glaube ich nicht. Es gibt Verheißungen manchmal, die gehen wirklich kaputt, weil wirklich viel schief geht und dann sind die hinüber. Aber ich glaube, für die meisten Verheißungen gilt das nicht. Bei den meisten Verheißungen heißt es einfach, du solltest dranbleiben. Du musst dranbleiben an dem, was Gott dir verheißen hat und auf seine Gnade setzen, wo du scheiterst. Weil das Gute ist, Gott ist wirklich ein Meister der Planung. Ist ein absoluter Meister in der Planung. Der weiß nicht nur, dass du Fehler machen wirst, der rechnet mit deinen Fehlern. Die sind in seiner Planung schon drin. Und seine Planung überlebt jeden Fehler von dir, ganz sicher. Und darum kann er dir eine Verheißung geben, und du vermasselst das vielleicht, und sie kann trotzdem nachher in Erfüllung gehen. Darum ist das Allerwichtigste, Allerwichtigste, dass wir nicht aufgeben, dass wir dranbleiben. Dass wir immer wieder sagen, Herr, du hast mir eine Verheißung gegeben und ich habe es vielleicht vermasselt, ich habe Fehler gemacht, aber ich baue darauf, ich will, dass diese Verheißung in Erfüllung geht. Und wenn ich selber nicht packe, dann rechne ich mit deiner Gnade. Und was ich kann, Herr, das bisschen, was ich kann, das gebe ich dazu. Ich glaube, so werden wir sehen, immer wieder, dass Verheißungen in Erfüllung gehen. Dann werden wir sehen, dass diese brachliegenden Felder, dass sie blühen. Weil wir uns wirklich darauf bauen dürfen, was der Herr verheißen hat. Und dafür brauche ich euch gar nicht Beispielgeschichten geben, weil die Bibel voll ist davon. Von Anfang bis Ende, jede einzelne Geschichte sieht so aus. Der Herr gibt eine Verheißung, die Leute vermasseln es und die Verheißung geht trotzdem nach einer Erfüllung. Nicht ohne Zutun der Leute, aber weil sie immer wieder bereit sind, umzukehren. Sei es bei Adam und Eva, sei es bei Abraham, Paulus, egal wen, Petrus, geht die ganze Bibel durch, bei jedem Einzelnen. Die Bibel ist voll nicht von Helden, die alles richtig gemacht haben, sondern von Helden, die sich immer wieder, die umgekehrt sind zu Gott. Das hat sie zu Helden gemacht. Die haben immer wieder gesagt, ich will meine Fehler, Herr, vergib mir, ich will nicht mehr daran handeln, sondern ich will so handeln, wie du es möchtest. Und ich will in Anspruch nehmen, dass deine Verheißungen wahr sind. Und darum, die Bergpredigt nochmal aufzunehmen, und darum können wir auch sagen, wir brauchen uns nicht um morgen sorgen. Nicht im Sinne von, dass wir nichts machen müssen für die Zukunft. Ne? Wir haben eine Verantwortung. Aber Sorgen brauchen wir uns darum nicht. Weil was Jesus ja auch sagt, euer Vater im Himmel, der weiß, was ihr braucht. Darum ist, einerseits können wir bekennen, Gott, du hast alles in der Hand, ohne nur die Hände in die Hosentaschen zu stecken und nichts zu machen, und zu wissen, wir dürfen daran mitarbeiten. Und das ist was Wunderbares. Aber alles unter seiner Gnade. Amen.